Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Die neue Reihe bedarf einiger erklärender Worte. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht jeden Sonntag der 6 Male machen, aber beim ersten Mal wenigstens. Dieser Flyer, den ihr bekommen habt am Eingang, den werdet ihr jetzt jeden Sonntag, also in den nächsten 6 Wochen, bekommen. Die Grafik, die wir da entwickelt haben, die erinnert zwar an Japan, hat aber eigentlich mit Japan gar nichts zu tun. Das mussten wir oder das haben wir schon vor Wochen entwickelt. Und kurz habe ich überlegt, wirkt das jetzt zu makaber, müssen wir das wieder abblasen? Aber wir lassen es mal so. Auf jeden Fall passt es ganz gut, glaube ich, in das Lebensgefühl, was wir so haben im Moment. Also, diesen Flyer habt ihr bekommen. Wenn ihr die Titel darauf lest, werdet ihr vielleicht an ein Lied von Herbert Grönemeyer erinnert, das Land unter heißt und das uns sozusagen die Überschriften geliehen hat. Und dieser Flyer erfüllt mehrere Funktionen. Wenn ihr ihn aufschlagt, findet ihr dort eine weiße Fläche, in der ihr Notizen zur Predigt machen könnt. Und jetzt wird auch jemand so Becher mit Stiften irgendwie die durch die Reihen geben, die so langsam durchgehen. Wenn ihr das wollt, nehmt euch einen Stift raus und schreibt ein bisschen mit. Müsst ihr nicht, aber könnt ihr. Außerdem findet ihr jeden Sonntag einen Psalm, den für heute wird Corinna gleich vorlesen. Und da ist der Gedanke, vielleicht nehmt ihr das nächste Woche irgendwann nochmal raus, lest den Psalm nochmal durch und macht euch auch da Notizen, wenn ihr mögt. Wenn ihr es zuklappt, findet ihr da hinten Action Steps. Die werden heute keine Rolle spielen. Das ist auch für nächste Woche gedacht. Wenn ihr irgendwann nochmal da reinschaut und an dem Thema dranbleiben wollt oder überlegt, irgendwas praktisch zu verändern, könnten das Anregungen sein. Und jedes Mal habe ich auch ein Gebet, einen Text, irgendwas noch hinten drauf gedruckt, möglichst aus einer anderen Zeit, aus einem anderen Weltgegend, wo Menschen mit schwerem umgegangen sind und das irgendwie in Texte verfasst haben. Also der Sinn dieses Flyers ist eigentlich, dass euch die Reihe oder dieser Gottesdienst hier so ein bisschen in die nächste Woche begleitet und ihr da dranbleiben könnt. Für die, die in eine Mini-Church gehen, nicht alle, aber die meisten Mini-Churches beschäftigen sich parallel zu dieser Predigtreihe mit diesem Thema, dann nehmt also den Flyer mit in eure Mini-Church. Oder, wenn ihr in keine geht, schaut mal, ob ihr das hier nutzt, um eine zu besuchen und anzuschauen, weil da das Thema vertieft wird. So, die vorletzte. Wenn ihr nochmal da vorne drauf guckt, seht ihr, dass beim dritten Sonntag der Titel sicher nicht aus dem Grönemeyer-Lied stammt. Im Interview der Mann, der bei Honecker wohnte. Da wird es keine Predigt geben, sondern Thorsten Wess und Mirjam Otto werden einen Mann interviewen. Mitte 80, Uwe Holmer heißt er, war Pfarrer in der Ex-DDR oder zu Zeiten Pfarrer dort, als es die DDR war und hat unter einem Regime gelitten, was die Kirche einigermaßen für überflüssig hielt und das auch deutlich gemacht hat. Und dieser Mann hat nach dem Mauerfall Erich Honecker Kirchenasyl gewährt und wird ein bisschen aus seinem Leben erzählen. Ganz interessante Geschichte. Und letzte Info, warum geht hier vorne Jesus unter? In der Reihe geht es um das Lebensgefühl des Untergehens. Und Jesus, wir befinden uns in der Passionszeit, hat ein Leben gelebt, was durchaus viele Härten beinhaltete. Und zum Schluss ist das Wasser sogar über ihn zusammengeschlagen. Also wir schauen uns in dieser Predigtreihe immer, also in den Predigten immer Situationen an, wo Jesus mit dem schweren Leben umging und hoffen davon zu lernen. So, das war die Einleitung. Jetzt hören wir auf Psalm 10, Corinna wird es vorlesen, Worte eines Menschen, der das Leben als äußerst ungerecht empfindet und das auch in Worten zum Ausdruck bringt.
Warum greift Gott nicht ein? Warum bist du so weit weg, Herr? Warum verbirgst du dich vor uns? Wir sind vor Elend am Ende. Schamlose Schurken stellen den Armen nach und fangen sie in heimtückischen Fallen. Sie geben auch noch damit an, dass sie so unersättlich sind. Nichts zählt bei ihnen, nur ihr Gewinn. Sie danken dir nicht, Gott, sie lästern dich nur. In ihrem Größenwahn reden sie sich ein. Wie sollte Gott uns zur Rechenschaft ziehen, wo er doch gar nicht existiert? Weiter reicht ihr vermessenes Denken nicht. Sie tun, was sie wollen, und alles gelingt. Ob du sie verurteilst, berührt sie nicht. Du bist ja so fern dort oben. Sie lachen spöttisch über jeden Gegner. Was soll uns erschüttern, sagen sie. An uns geht doch jedes Unglück vorüber. So war es immer, so bleibt es auch. Sie fluchen, sie lügen und drohen. Was sie reden, bringt Verderben und Unheil. Im Hinterhalt liegen sie nah bei den Dörfern, warten auf Leute, die nichts Böses ahnen. Heimlich ermorden sie schuldlose Menschen. Sie liegen und lauern wie Löwen im Dickicht. Sie spähen nach hilflosen Opfern aus und fangen sie ein mit ihren Netzen. Sie ducken sich, werfen sich auf die Armen und stoßen sie nieder mit roher Gewalt. Bei alledem sagen diese Verbrecher, Gott fragt nicht danach, er sieht niemals her. Er will von uns gar nichts wissen. Steh auf, Herr, greif doch ein, Gott. Vergiss nicht die Schwachen, nimm sie in Schutz. Lass nicht zu, dass die Schurken dich missachten. Warum dürfen sie sagen, er straft uns ja nicht? Aber du bist nicht blind. Du siehst all das Leiden und Unheil und du kannst helfen. Darum kommen die Schwachen und Weisen zu dir und vertrauen dir ihre Sache an. Zerschlage die Macht der Unheilstifter, rechne mit ihnen ab, mach dem Verbrechen ein Ende. Du, Herr, bist König für immer und ewig. Die Fremden, die nichts von dir wissen wollen, müssen aus deinem Land verschwinden. Du nimmst die Bitten der Armen an, du hörst ihr Rufen, Herr, du machst ihnen Mut. Den Weisen und Unterdrückten verschaffst du Recht und lässt kein Menschen mehr Schrecken verbreiten auf der Erde.
Warum bist du so weit weg, Gott? Wir sind vor Elend am Ende. Machtgierige, größenwahnsinnige Leute unterdrücken andere und Gott tut nichts. Gott fragt nicht danach, er sieht niemals her, er will gar nichts von uns wissen. Dieser Psalm drückt ungefähr das aus, was im Moment so das Lebensgefühl der Weltbürger ist. Aber ich will nicht bei Japan und Libyen heute bleiben. Ich glaube, andere Bilder als diese Bilder sind vielleicht nicht so schlimm, aber weil sie näher sind, sind sie für uns die schwereren. Ich habe nochmal drei Bilder dabei. Das erste, kennst du ein Kind, vielleicht sogar dein Kind, für das die Schule eine Qual ist, weil jeden Morgen, wenn du es dahin schickst, weißt du, es kommt in eine Klasse, in der es keine Freunde hat und wie es aussieht, auch keine findet. Es steht irgendwie im Abseits. Und wer das über Jahre erlebt, kann das durchaus eine grausame Sache sein. Vielleicht ist es auch so, dass du das Kind bist, immer noch. Bis heute kommst du nicht aus Einsamkeit raus. Und du fühlst dich eigentlich ohnmächtig in diesem Gefühl, im Abseits zu sein. So ungefähr wie in dem Psalm hier, Ohnmacht gegenüber Leuten, die andere unterdrücken. Und der Psalm vermittelt irgendwie, und Gott scheint sich nicht zu interessieren. Oder ein anderes Bild, vielleicht hattest du finanzielles Pech in der letzten Zeit, vielleicht hast du keinen Job mehr. Also es ist nicht nur ein bisschen knapp im Moment gerade, sondern du hast echte finanzielle Sorgen. Du weißt, was das ist, dass wenn man Angst vor der nächsten Rechnung hat, dass sie im Briefkasten liegt oder im E-Mail-Eingang. Und Freunde in deinem Alter, nicht alle vielleicht, aber einige haben ganz andere Sorgen. Die denken darüber nach, ob man mit 5.000 netto im Monat klarkommt. Und du empfindest die Welt ungerecht. Und Gott interessiert sich nicht dafür. Oder das letzte Bild, ein Unfall, eine Krankheit, eine Behinderung, irgendetwas bedroht dein Leben oder schränkt es doch stark ein. Oder das Leben von jemandem, den du kennst, den du magst. Und das macht so viele Pläne kaputt, vernichtet so viel an Heiterkeit, macht das Leben so unnötig über die Maßen schwierig. Und du empfindest, man ist diesem Schicksal aber ohne Schutz ausgeliefert. Und Gott interessiert sich doch sowieso nicht dafür. Also dieses Leben, Auf das Ding kann man sich heute auch nicht so richtig verlassen. Ne? Dieses Lebensgefühl drücken wir aus mit diesem: Der Wind steht schief. Dir entgegen. Du erlebst das Leben als einen Kampf. Lamente. Ich hätte gerne mal das andere. Und die Frage, die sich aufdrängt, ist ja, wo ist Gott in all dem? Ne? Der Psalm sagt das ja ziemlich drastisch. Wo ist Gott in all dem? Und wenn er da sein sollte, in welcher Form hilft er? Hilft er überhaupt? Wie hilft er mir durch den Sturm? So ein bisschen so eine Überschrift heute ist: Der schiefe Wind bläst dir den Glauben weg. Der schiefe Wind bläst dir den Glauben weg. So, jetzt habe ich gesagt, es geht um Jesus. Jesus, wir sagen, er sei der Gott, der unser Leben gelebt hat. Unsere Kämpfe gekämpft hat. Und eine Geschichte, eine Story, die ziemlich am Anfang jeder der Evangelisten erzählt sie ziemlich am Anfang seines Lebens, die ist für diesen Gedanken, dass Jesus der Gott ist, der unsere Kämpfe durchkämpft, ziemlich zentral. Es ist eine Geschichte, wo er an den Rand seiner Kräfte kommt, so ähnlich wie wir manchmal, und wo er eine innere seelische Zerreißprobe durchlebt, so ähnlich wie wir dann, wenn uns der Wind entgegensteht. Ich lese diese Passage vor aus Matthäus 4, 1 bis 11. Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete: In den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, denn in den Heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinen Stein stößt. Jesus antwortete: In den Heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte: Dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwerfst und mich anbetest. Da sagte Jesus: Weg mit dir, Satan. In den Heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder. Ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Eine merkwürdige Geschichte, was ziemlich klar ist, wenn man sich ein bisschen mit ihr beschäftigt: Jesus durchschreitet hier sozusagen im Zeitraffer die Dramen menschlicher Existenz. Er geht durch unsere Hölle. Darum haben Matthäus, Markus und Lukas sie in ihre Biografie aufgenommen. Er geht durch unsere Hölle. Dass hier zum Beispiel 40 Tage steht, das ist nicht einfach irgendwie zufällig. 40 galt damals in der Bibel als die sozusagen eine kosmische Zahl, eine Zahl, die für die Welt als Ganze steht. So. Jesus durchlebt in 40 Tagen unsere Welt, unser Leben. Mit allem, was das Leben so hart macht und die Welt so grausam. Der Hebräerbrief, der wird später betonen, Jesus wurde einer von uns, Gott wurde einer von uns, der sich mit uns verbrüderte, mit leidenden Menschen verbrüderte. Ich lese mal einen Vers, ihr könnt ihn hier vorne auch sehen. Weil er, also Jesus, selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. Also dieser Gott, der mit uns leidet, unser Leben durchlebt, unsere Hölle. Dieser merkwürdige Kampf da in der Wüste, das ist kein Spiel. Also wir lesen das ja mit den Augen, naja, Jesus wird das ja eh ganz toll machen, ne? Und dann zum Schluss. Jesus droht hier, wenn man das ernst nimmt, tatsächlich unterzugehen. Das war keine Theateraufführung Gottes, sondern hier kommt ein Mensch gewordener Gott an seine Grenzen. In allem versucht wie wir, sagt der Hebräerbrief. Weil das Leben die Hölle sein kann, auch für einen Mensch gewordenen Gott. Und weil dann gefährliche Stimmen in uns laut werden, genau wie bei Jesus. So, wir schauen die Geschichte nochmal an, diesmal allerdings nicht vorgelesen, sondern einfach nur in Bildern. Ihr seht 40 Bilder für 40 Tage.
Diese sogenannte Versuchungsgeschichte beantwortet nicht alle Fragen, die man hat, wenn das Leben hart ist. Also ihr werdet heute nicht mit einer Lösung nach Hause gehen, was ihr tun müsst oder so, damit alles anders wird. Überhaupt beschäftigen wir uns mit dem Thema sechsmal. Also das ist heute vielleicht so eine Art Einleitung. Und vielleicht so ein Grundgedanke, der heute rüberkommt, darüber, wie ist das mit Gott und dem schiefen Wind in unserem Leben. So, diese Versuchungsgeschichte beschreibt, das ist das Wichtige, ein Gott, der deine inneren Kämpfe kennt. Ich finde, dass diese netten Bilder da das ganz gut rüberbringen, gebracht haben. Wenn der Wind schief steht, wenn es heftig wird, dann taucht bei mir zumindest, und ich sag das mal pauschal für dich auch, so ein verzweifelter Vorschlag an deiner Tür auf, an der Tür zu deiner Seele auf. Und dieser Vorschlag heißt, vergiss Gott. Ich weiß, dass es nicht immer so ist, ja, aber vielleicht kennst du das. Vergiss Gott, dann, wenn es uns wirklich dreckig geht. Ich zeige euch gleich, dass das die eigentliche Versuchung ist, in der Jesus hier steht, Gott loszulassen. Vergiss Gott. Dem Gedanken nachzugeben, schau dich um, vergiss Gott. Der schiefe Wind droht, den Glauben wegzublasen, habe ich eben gesagt. Drei Versuchungen durchkämpft Jesus, dreimal droht der Wind, Glauben wegzublasen. Erstens, schiefer Wind bläst den Glauben an Versorgung weg. Versorgung, das ist das Erste, was Jesus fast zerreißt, ganz einfach Hunger. Logisch, nach 40 Tagen Wüste. Er hat nicht mehr genug zum Leben. So, wahrscheinlich sind die wenigsten von uns oder wahrscheinlich keiner im tatsächlichen Sinne unterernährt. Aber im übertragenen Sinne vielleicht. Im übertragenen Sinne hast du nicht genug zum Leben. Geld zum Beispiel. Oder Freunde. Nicht genug Freunde zum Leben. Oder wenn ich es deutlicher sage, Liebe. Jemanden. So, du hungerst danach. Oder Chancen. Da gibt es Leute, die haben zig davon und du empfindest, ich habe zu wenig. Man gibt mir zu wenig Chancen. Dieses Leben gibt mir zu wenig Chancen. Oder Anerkennung. Oder zu wenig Gesundheit, Vitalität. Also manchmal fühlt sich das, wenn wir zu wenig von dem haben, was Menschen eigentlich zum Leben brauchen, an wie Verhungern, auch wenn wir leiblich nicht verhungern. Das, was Menschen zum Leben brauchen, ist nicht gerecht verteilt. Ganz offensichtlich nicht. Das weiß natürlich auch der zu viel hat, dass es irgendwie nicht gerecht verteilt ist. Aber meistens wird es nur dem, der zu wenig hat, zu einem echten Problem, dass es ihm den Glauben an Gott wegbläst. Einem Gott, der auch angeblich für alle sorgt. So, und wenn man die Welt anschaut, die ganze Welt jetzt so, nicht nur dein Leben, dann sieht man dieses globale zu wenig, ne? Also Leute, die tatsächlich verhungern, Leute, die zum Teil im Moment erfrieren, obwohl sie in einem hochtechnisierten Land leben. Jemand hat letzte Woche, irgendein Libyer hat letzte Woche gesagt, Menschen haben hier weniger Rechte als, ich muss gerade überlegen, wie das, ich lebe in einem Land, wo Menschen weniger Rechte haben als in Deutschland ein Hund. Also in eurem Land haben Hunde mehr Rechte als wir hier bei uns. So. Also da ist etwas nicht gerecht verteilt. Und da drängt sich natürlich der eklige Gedanke auf, Gott interessiert sich doch nicht. Unser Papst hat geschrieben, ist nicht das Problem der Welternährung oder allgemeiner die sozialen Probleme der erste und eigentliche Maßstab, an dem Erlösung gemessen werden muss. Kann jemand zu Recht Erlöser heißen, der diesem Maßstab nicht genügt, also der nicht für Gerechtigkeit in dieser Welt sorgt. Und der teuflische Gedanke, der jetzt bei Jesus auftaucht, ist, mach dir doch aus Stein Brot. Also mit anderen Worten, hilf dir selbst. Gott hilft dir sicher nicht. Sicher nicht. Jetzt kann man sich fragen, was ist daran jetzt so teuflisch irgendwie? Natürlich nicht die Idee, sich selbst zu helfen. Tue ich dauernd. Muss man auch tun. Ihr habt eben Geld gegeben für Japan. Das ist irgendwie unser Auftrag. Das ist auch der biblische Auftrag an den Menschen. Sorgt für diese Welt. Kümmert euch um Menschen. So. Ja, also das ist nicht das Problem, hilf dir selbst. Die Versuchung hier ist, dem Gedanken zu glauben, vergiss Gott. Vergiss Gott, er wird nicht für dich sorgen. Mein Junge, du verhungerst, merkst du das nicht? Also gib den Glauben auf, dass das hier gut ausgeht und hilf dir selbst. Das hier ist eine besondere Situation. Jesus ist freiwillig dort, ne, in der Wüste. Er könnte ja heimgehen zum Bäcker. Vielleicht müsste er 2 Tage laufen, ich weiß nicht wie lang. Aber er ist ja hier, um mit dieser Frage zu kämpfen oder zu ringen, ist Gott die Lebensgrundlage meines Glaubens, eigentlich bei ihm auch meines Auftrags in dieser Welt? Oder lebe ich nicht letztlich doch nur aus meinen eigenen Ideen, aus meinen eigenen Möglichkeiten? Und hier drängt sich ihm der Gedanke auf, vergiss Gott und hilf dir selbst. Sei realistisch. So, dass Jesus damit kämpft, das macht die Antwort deutlich, die er dann sagt. Ne? Jesus zitiert die Bibel, er sagt, man braucht nicht einfach nur Brot zum Leben. Man braucht Worte Gottes. Und jetzt ist nicht zitiert, sondern ich umschreibe das so ein bisschen in meinen Worten. Man braucht Gottes Anwesenheit. Ohne ihn kann ich sowieso nicht leben. Ohne ihn verhungere ich. Kurz, zu wenig von Gott, daran hungert man, sagt er. Du kannst das alles haben, Geld, Liebe, genug zu essen. Ohne Gott wirst du verhungern. Vielleicht sagst du jetzt, es ist aber seine Meinung. Sehe ich anders? Ja, es ist seine Meinung. Aber er behauptet das. Ohne Gott würde ich verhungern. Es gibt mehr als Brot. Wenn der Wind schief steht in deinem Leben, wenn du zu wenig hast, von was auch immer, wenn du zu verhungern drohst, dann wird dir der Glaube an Gottes Versorgung eventuell weggepustet. Und die Antwort darauf, wie kann ich damit umgehen, ist nicht, tu nichts dafür, dass es dir besser geht, warte, bis Gott dir hilft. So könnte man das ja hier verstehen. Ne? Hilf dir nicht selbst, warte, bis Gott dir hilft. Das ist nicht die Idee. Die Antwort lautet, mehr als alles andere brauchst du Gott. Brauchst du Gott selbst. Du brauchst ihn selbst nötiger als das, was er dir geben kann. Das Brot ist wichtig, wichtiger ist Gott. Vergiss Gott, diesen Gedanken glauben, das erst würde verhungern bedeuten. So, ich finde das eine ziemlich ziemlich unsensible Message eigentlich. Aber ich lasse es mal so stehen. Es ist ja auch eine harte Geschichte und irgendwie auch ein unsensibles Leben. Der Gedanke, es gibt Wichtigeres noch als das, was dir fehlt. Das zweite, schiefer Wind bläst den Glauben an Sicherheit weg. Zweite Versuchung. Nehmen wir an, jemand hält trotz hartem Gegenwind irgendwie an Gott fest. So. Trotz, dass Leben ungerecht zu ihm ist, hält er an Gott fest und dann taucht manchmal ein zweiter fieser Gedanke auf. Ich sag das mal mit meinen Worten, was ihm hier jemand ins Ohr flüstert. Ne? Okay, du meinst stur, Gott hat dich nicht vergessen. Du zitierst die Bibel. Gut, schauen wir, was Gott dort sagt in der Bibel. Ja, nehmen wir doch das hier. Wie wär's damit? Und dann zitiert er, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinen Stein stößt. Lass uns deinen Gott, an dem du da festhältst, mal testen. Und dann sieht sich Jesus, ich würde jetzt mal denken, imaginär, nicht tatsächlich, auf der Mauer des Tempels in Jerusalem. Nicht auf irgendeiner Mauer, sondern auf der Mauer des Tempels. Das heißt, hier ist doch der Ort, wo dein Gott angeblich anwesend ist. Also wenn schon, dann müsste es hier sicher sein. Wo, wenn nicht hier? Also, wenn du so große Stücke auf ihn hältst, dann spring. Das ist auch ein Gedanke, den mancher kennt, der versucht zu glauben. Oder mal versucht hat zu glauben. Oder gern glauben würde. Nämlich der Gedanke, wenn Gott wäre, dann müsste er dir helfen, dann müsste er dich schützen, dann müsste er dir Sicherheit geben. Sagt er doch hier, Psalm 91, 11 wird hier zitiert, das ist die Bibelstelle, die der Teufel zitiert. Wusstet ihr, dass der Teufel ein guter Theologe ist? Hier wirkt er jedenfalls so. Wenn der Wind schief steht, dann taucht dieser Gedanke auf, wenn Gott ist, müsste er eigentlich. Tut er aber nicht. Das ist hier natürlich impliziert. Ne? Natürlich springt man nicht von einer Mauer in der Hoffnung, dann wird mich irgendwas auffangen. Natürlich ist man nicht sicher, wenn man in einem Erdbebengebiet lebt. Natürlich kann es auch einen Glaubenden erwischen, der dorthin geht und hilft. Natürlich bewahrt mich Gott nicht sicher davor, dass ich krank werde. Jeder weiß das irgendwie. Die teuflische Frage ist, warum nicht? Warum ist das nicht sicher? Weil du weißt, dass du aufschlagen wirst, deswegen springst du nicht, mein Freund. Aber was sagt uns das über deinen Gott? So, die Frage ist hart. Ich habe mich letzte Woche manchmal gefragt, du vielleicht auch, warum erst ein Erdbeben, dann eine Flut, dann Strahlen. Und dann wird es auch noch kalt. Und am Ende denkt man, irgendwann schaue ich noch ins Fernsehen und der Wind ist auch noch gedreht. Also irgendwie ist euch dieser Satz letzte Woche begegnet. Wenn es einen Gott gäbe, dann würde er doch wohl was tun. Warum testen wir deinen Glauben nicht mal? Und wenn er sich dann als Irrtum erweist, mein Freund, dann lass ihn doch los. So. Das ist die Versuchung, das, womit er kämpft. Seinen Glauben in einem Experiment beweisen oder eben dann auch folgerichtig aufgeben. So, Jesus bleibt in dieser Form eines theologischen Streitgespräches und auch er zitiert wieder die Bibel und sagt, du sollst deinen Gott nicht herausfordern. Irgendwie hätte ich mir eine andere Antwort gewünscht. Ich finde die so ein bisschen ausweichend, ne? Also das sind so Antworten, die man aus der Politik kennt. Da gibt es ein gutes Argument, aber auf das lasse ich mich nicht ein, sondern ich mache mich unangreifbar, indem ich mich auf ein höheres Prinzip berufen, das mich leider, mir leider nicht erlaubt, auf die Sache einzugehen. So könnte man das verstehen. Man kann es auch so verstehen. Fakt ist, das Leben ist nicht sicher. Wenn der schiefe Wind den Glauben an Sicherheit wegbläst, dann bläst er vielleicht etwas weg, was wirklich auch weggehört. Das Leben ist nicht sicher und Gott macht es auch nicht sicher. Deshalb ist ein Gebet um Schutz nicht unsinnig, aber es macht das Leben nicht per se unangreifbar sicher. Kann man trotzdem an Gott glauben? Ja. Die Story hier sagt ja. Denn Gott wird sich unseren Experimenten nach Beweisbarkeit sowieso niemals unterordnen. Täte er es, wäre das nicht Gott, das wäre Zauberei. Wenn man das so vorführen könnte. Ne? Ich bringe mich in Gefahr, du wirst sehen, mir passiert nichts. Gott lässt dich nicht herausfordern. Das wird nicht so ausgehen, wie du dir das wünschst, wenn du das so tust. Und wenn es gut ausgeht, und Menschen erleben ja auch das, sie erleben, sie sagen, ich habe ein Wunder erlebt. Ich habe erlebt, wie Gott, ich wäre nicht mehr hier, wenn Gott mir nicht geholfen hätte. Sagen Menschen, haben das erlebt. Ne? Ist ja nicht so, dass wir nie Schutz erleben würden. Aber der Wind bläst in der Regel immer noch. Oder mindestens kommt er irgendwann wieder. Und die nächste schwere Erfahrung kommt und dann wird sich dieselbe Frage wieder stellen. Und wo ist Gott jetzt? Also wenn der Wind schief steht und dein Glauben an Sicherheit wegzublasen droht, dann lautet die Antwort dieser Geschichte, Hilfe von Gott erleben ist klasse, aber es ist kein Beweis für Gottes Existenz. Genauso wenig ist die Erfahrung von Unsicherheit kein Beweis für Gottes Nicht-Existenz, dass du ihn getrost verlassen kann. Wieder keine einfache Antwort, finde ich. Bisschen eine Zumutung. Drittens, schiefer Wind bläst den Glauben an ein Happy End davon. Das ist der letzte innere Kampf, den Jesus erlebt, dieses Hin- und Hergerissensein in der Frage, wer ist eigentlich Herr der Lage auf diesem Planeten? Die teuflische Idee, Jesus, du könntest Herr der Lage sein. Ja, zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte, dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Dir würde ich die Weltherrschaft anvertrauen, mein Freund. Einzige Bedingung wieder, vergiss Gott. Wende dich an den, der dir wirklich etwas geben kann. Du meinst, er ist da, dein Gott, trotz Hunger, trotzdem du keine Garantie auf Sicherheit hast, also gut. Aber die Frage ist, solltest du von diesem Gott etwas erwarten? Sollte wirklich er regieren oder nicht jemand anders? Vergiss Gott und wende dich mir zu, der ich dir wirklich etwas geben kann, was dir helfen wird. So, was hat das mit uns zu tun? Die wenigsten von euch werden in der nächsten Woche Gelegenheit haben, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Wenn das doch jemand von euch für möglich hält, soll er auf mich zukommen. Wir haben auch Ärzte da und so. Also das wird nicht unsere Situation sein, in der wir nächstens stehen. Aber wir kennen sie trotzdem. Ich glaube, wir kennen sie so ähnlich trotzdem. Der Wind steht schief, deine Kraft geht zu Ende. Gott scheint weit weg. Mag es ihn ja geben. Aber irgendwie hilft er mir nicht. Und dann liegt doch der Gedanke nahe, auf ein anderes Pferd zu setzen. Auf ein anderes Pferd. Gott macht mich nicht glücklich, aber vielleicht andere Anbieter. Und es gibt noch ein paar. Es gibt ein paar Pferde, auf die man setzen kann. Ich war mal beim Pferderennen übrigens. Nur so ein... Es waren nur so Haflinger-Ponys. Also die nahmen das schon ernst, aber es war jetzt nicht so eins der ganz großen, exklusiven Rennen. So. Sehr zu empfehlen. Das ist ein schöner Zeitvertreib, wenn man ein bisschen, sagen wir mal, 10 Euro mitnimmt und sagt, komm, mit meinen Kindern, die setze ich dann immer und so. Und dann haben wir uns mit den Kids die Tiere angeschaut und überlegt, welcher verspricht Gewinn? Wir haben auch mal was gewonnen, dann haben wir alles verloren, dann sind wir gegangen. Also das tut eigentlich gar nicht zur Sache jetzt, aber es gibt verschiedene Pferde, auf die man setzen kann und nicht alles, was nach Gewinner aussieht, ist Gewinner. Ich will damit sagen, mancher Glaube, manche Religion, manche Philosophie verspricht mir Leben. Und läge da nicht eine näher, die die Möglichkeiten, die Macht, den Einfluss in meine Hände gibt, mehr als dass ich sie in Gottes Händen lassen soll. Kann Jesus nicht eigentlich sich selbst mehr vertrauen als Gott? So, ich glaube, hier geht es, man könnte es auch so verstehen, dass es hier um die Versuchung geht, Jesus, ich mach dich reich, ne? Ich glaube, hier geht es mehr um die Versuchung, du könntest die Welt retten. Tut er ja dann nachher. Ist ja eigentlich sein Auftrag. Aber du könntest die Welt retten, wenn du dich mit einem zweifelhaften Verbündeten einlässt, der dir Macht geben kann. Das ist im Prinzip der Ring. Der Ring bei Herr der Ringe, Tolkien, ne? Dieser Ring, der Macht hat, jeder weiß, er ist böse, aber man könnte ihn nutzen für das Gute. Das ist eigentlich die Versuchung, in der er hier steht. Sollte ich mich nicht damit verbrüdern? Ich glaube schon, dass das eine, weiß nicht, ob die Grundversuchung des Menschen ist, zu glauben, die Welt wäre bei mir, bei uns, in besseren Händen. Egal zu welchem Preis. Oder kleiner gedacht, mein Leben ist bei mir in den besten Händen. Vergiss Gott. Frag lieber danach, wer oder was gibt dir Einfluss, dein Leben möglichst gut zu gestalten? Wer gibt dir die Macht? So. Ich lasse das jetzt mal bewusst so abstrakt und will das nicht mit konkreten Beispielen füllen, weil dann wird das so schnell platt oder polemisch oder so. Frag dich einfach mal, was bedeutet das für dich? Worauf setzt du Hoffnung und glaubst, da kann mir das Leben wirklich herkommen, so. Worauf setzt du letztendlich deine Hoffnung? Glaube, dass wir an irgendetwas oder irgendjemand glauben, auch wenn es nicht Gott sein sollte. Und was ist das, woran du glaubst? Wer ist das? Und ich habe dem ja so einen komischen Titel mit dem Happy End gegeben, wenn der Wind schief steht, bläst er unseren Glauben an das Happy End weg. Ich habe das bewusst so komisch genannt, weil es das ist, was wir verlieren, wenn wir jemand anderem mehr zutrauen als Gott. Das Happy End. Ich glaube tatsächlich, dass Gott immer noch für diesen Planeten und für dein Leben ein Happy End im Blick hat, als Ziel hat. Darauf bewegt er sich zu. Dass die Welt ein Happy End erleben wird, wenn der Mensch es in den Händen hält. Das, klar, in dieser Woche hier glaubt das irgendwie keiner. Letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir geahnt, dass das vielleicht nicht gut geht. Und in ein paar Wochen werden wir verdrängt haben und werden vielleicht wieder Hoffnung haben, dass wir das doch noch hinkriegen. Im Moment ist das so, dass wir irgendwie den Menschen nicht viel zutrauen. Aber der Gott, an dem Jesus festhält, ist für mich die einzige Hoffnung. Wenn ich noch an ein Happy End für die Menschheit denke. Und dieses Ziel erreiche ich nur Gott zu, es zu erreichen. Ich rede nicht einfach vom Himmel, von etwas, wo man dann später mal hinkommt und es einem irgendwie gut geht und man eine Harfe spielt. Sondern ich meine etwas, was in der Bibel neue Welt und neuer Himmel genannt wird. So, ich komme zum Schluss. Immerhin endet unsere Geschichte mit einem kleinen Happy End. Wenigstens für diese Wüstensache da. Der innere Kampf bei Jesus kommt zur Ruhe. Die Engel tragen ihn da wieder raus. Mache ich diese Geschichte in diesen Bildern ganz nett. Ich wünsche, dass jedem von euch, der im harten Wind steht und kämpft, manches von dem, was du heute glaubst, wird der Wind wegblasen. Manches davon auch zu Recht. Zum Beispiel vielleicht der Glaube, dass das Leben immer nett sein wird zu dir. Oder gerecht oder sicher oder so. Aber ich wünsche dir, dass du einen Glauben findest, der dich durch den Sturm trägt und der sich an einen Gott klammert, der auf ein Happy End zugeht. So, und von so einem Glauben singt Herbert Grönemeyer. Natürlich singt er nicht von Gott, aber er weiß ja nichts, wie ich das Lied heute hier benutze. Ne? Hör mal das Lied, als ob es ein Gebet wäre. Dann finde ich, steckt ganz schön viel Kraft in diesem Lied.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.